Kinder bringen Freude und Sorgen. Jeder, der Kinder hat, kennt diese Erfahrung. Tagtäglich erleben wir Eltern Kinder. Ja, die bringen viel Freude und auch manche Sorge. Und was für die natürliche Familie gilt, das gilt auch für die geistliche Familie, für die Gemeinde. Johannes, er gibt uns in seinem dritten Brief einen Einblick in die Freuden und Sorgen der alltäglichen Gemeindearbeit. Nicht so sehr des Gottesdienstes am Sonntag, sondern der Gemeinde, wie sie lebt von Montag bis Freitag. Dort, wo Glaubensüberzeugungen auf den Boden kommen, konkret ausgelebt werden wollen. Dass dies nicht immer gelingt und es manchmal zu einem Widerspruch kommt zwischen dem Glauben und dem Bekenntnis und dem Ausleben dieses Bekenntnisses, das zeigt uns das Beispiel des Diotrephes. Johannes muss ihn ermahnen oder möchte ihn ermahnen. Andererseits hat Johannes große Freude am Lebenswandel des Gaius. Diesem schreibt er den Brief und er freut sich aufrichtig, dass bei Gaius Wahrheit und Liebe zusammenkommen. Ja, das ist das große Anliegen, das Johannes, ein Lebensstil, ein Lifestyle der Wahrheit und Liebe geprägt, konkret und sichtbar. Wahrheit und Liebe. Lasst uns auf sein Wort an die Gemeinde hören. Ich lese den dritten Johannesbrief. Der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Geliebter Freund, ich wünsche dir, dass es dir in jeder Hinsicht so gut gehen möge, wie es deiner Seele geht. Ich habe mich nämlich sehr gefreut, als Brüder kamen und dir das Zeugnis ausstellten, dass du in der Wahrheit bist und deinen Weg in der Wahrheit gehst. Größere Freude darüber habe ich nicht, als die zu hören, dass meine Kinder ihren Weg in der Wahrheit gehen. Geliebter Freund, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, und noch dazu an Fremden. Sie haben für deine Liebe Zeugnis abgelegt vor versammelter Gemeinde. Du wirst recht tun, wenn du sie für ihren Weg ausrüstest, wie es vor Gott würdig ist. Denn für seinen Namen sind sie ausgezogen, ohne etwas von den Heiden anzunehmen. Wir sind daher verpflichtet, solche Leute zu unterstützen und so zu Mitarbeitern an der Wahrheit zu werden. Ich habe kurz an die Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen gerne der Erste ist, erkennt uns nicht an. Deshalb werde ich, wenn ich komme, seine Werke in Erinnerung rufen, die er tut. Mit bösen Worten verleumdet er uns und, damit nicht genug, er nimmt auch die Brüder nicht auf und hindert auch die, die es tun möchten, und stößt sie aus der Gemeinde aus. Geliebter Freund, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Für Demetrius ist Zeugnis abgelegt worden von allen und von der Wahrheit selbst. Aber auch wir legen Zeugnis ab und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Vieles hätte ich dir noch zu sagen, aber ich will es nicht mit Tinte und Feder tun. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen. Dann werden wir von Angesicht zu Angesicht reden. Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde. Lass auch du die Freunde grüßen, jeden mit Namen. Johannes nimmt herzlich Anteil an Gaius' Wohlergehen. Die geistliche Gesundheit des Gaius, die ist ihm mehrfach bezeugt worden, wie wir noch sehen werden. Aber Johannes interessiert sich ganzheitlich und sehr herzlich für Gaius und dessen Befinden. Hast du dich bei deinem Sitznachbar auch schon nach dessen Befinden erkundigt, neben dem du heute sitzt, wie es ihm wohl geht? Wenn du das verpasst hast, dann hol es noch nach. Ich gebe euch 2 Minuten Zeit, 3 Fragen. Es ist ganz einfach, es ist Multiple Choice. 3 Fragen. Wie geht es dir? Wie geht es dir in deiner Beziehung zu Jesus? Und wozu bist du hierher gekommen heute? Überlege dir kurz, was du ankreuzen würdest. Du musst keinen langen Satz machen, du kannst einfach deinem Nachbar dann sagen, welche Option das du gewählt hast. Okay, tauscht euch kurz aus, damit ihr wisst, wie geht es der Person, die neben mir sitzt. Hä? Schön, ich spüre hier ein Austausch, Anteilnahme. Das ist wunderbar, eine Gemeinde, die miteinander spricht und sich nach dem Befinden des anderen erkundigt. Schön, das freut mich. Vielleicht habt ihr etwas erfahren, das ihr nach dem Gottesdienst noch vertiefen möchtet, noch einmal nachfragen, miteinander im Gespräch bleiben. Dann nutzt die Gelegenheit nach dem Gottesdienst. Nachdem sich Johannes herzlich erkundigt hat bei Gaius, geht er dann aber gleich zur Sache. Er beschreibt seine Freude. Es ist die größte Freude für ihn, dass seine Kinder den Weg in der Wahrheit gehen. Er freut sich also darüber, dass Gaius und seine Geschwister das, was sie gehört haben vom Evangelium von Johannes, höchstwahrscheinlich den ersten Brief des Johannes, all diese Dinge, die Johannes da geschrieben hat, dass sie das gehört haben und in ihrem Leben umsetzen, danach leben. Der 3. Johannesbrief, das ist keine theologische Abhandlung, sondern es ist eine praktische Anwendung des im 1. Johannes beschriebenen Prinzips, dass wir lieben sollen, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, schrieb Johannes, 1. Johannesbrief 4, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und er erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Liebt, lasst uns einander lieben, denn Gott selbst ist die Liebe. Und Johannes, er gibt uns im Folgenden ein Lehrstück in konstruktiver Feedback-Kultur. Als erstes lobt er ausführlich Gaius. Danach bringt er seine Kritik an Diotrephes zur Sprache, klar und deutlich. Und dann schließt er den Brief mit einem weiteren Lob ab. Ha, wie aus dem Lehrbuch. Ha. Interessant, dass Johannes das schon gewusst hat. Okay, er startet mit einer Ermutigung. Er lobt Gaius als Vorbild. Sein Leben in der Wahrheit und der Liebe. In Vers 3, Johannes hat gehört von Brüdern, die bezeugen, dass Gaius in der Wahrheit lebt. Und er hat gehört von ihnen, in Vers 6 schreibt er das, sie haben Zeugnis gegeben für deine Liebe. Gaius lebt in Wahrheit und in Liebe. Man kann also sagen, Gaius ist geistlich voll im Saft. Und Johannes freut sich aufrichtig über die Art und Weise, wie Gaius lebt. Kinder bringen Freude. Johannes hat große Freude an Gaius. Für was genau lobt er Gaius? Er lobt ihn für seine gelebte Gastfreundschaft gegenüber fremden Brüdern. Also das sind Glaubensgeschwister, die unterwegs sind. Gaius kennt sie nicht. Und sie sind unterwegs im Namen. Ja, in wessen Namen? Das ist noch interessant beschrieben. Johannes ist hier auch noch ganz Jude. Die Juden, die haben es sich angewöhnt, den Namen Gottes nicht auszusprechen. Und sie sagen dann einfach, Herr, das ist uns geläufig, sagen wir auch. Oder dann sagen sie, der Name Gottes meinen sie damit. Also diese Evangelisten, es sind Evangelisten, die im Namen Gottes des Herrn unterwegs sind. Das heißt, die gute Botschaft des Reiches Gottes verkünden. Und Johannes lobt Gaius, dass er diese aufnimmt, gastfrei ist und sie nicht nur für die Nacht verpflegt, sondern auch noch ausrüstet für die Weiterreise. Das ist rechte Gastfreundschaft, großzügige Gastfreundschaft. So soll diese gelebt werden. Wie können wir uns dies konkret vorstellen? Es ist mir ein Erlebnis in den Sinn gekommen. Ich war, das ist zwar schon einige Jahre her, aber in Nepal unterwegs auf einem Trekking mit einem Freund zusammen. Dieser Freund, der war schon oft in Nepal. Er kannte einige Leute dort auch und wir sind zu einem Freund von ihm gekommen. Der wurde in der Zwischenzeit auch Christ, also er war auch ein gläubiger Mensch. Und daher wussten wir, ja, bei ihm kommen wir unter, oder? Das ist gut, wenn man solche Leute kennt. Und wir hatten auch Bibeln dabei. Wenn wir dann so ein Trekking gemacht haben, dann hatten wir immer Bibeln im Rucksack in Nepali, haben die verteilt mit den Menschen, geschenkt, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind. Ja, wir waren auch so wandernde Evangelisten. So gut es eben geht, halt haben wir das Wort auch gestreut. Und bei diesem Freund sind wir untergekommen und es ist schon eindrücklich, wenn du dann in einem so armen Land bewirtet wirst, oder? Der ist extra in den Hinterhof gegangen, hat ein Huhn geschlachtet für uns. Ja, das gibt's nicht jeden Tag. Chicken Curry, das war etwas Besonderes. Und er hat es gemacht für uns, weil wir seine Gäste waren. Und das hat mich sehr bewegt, oder? Das war speziell. Er hat das Beste, das er hatte, mit uns geteilt. Und wahrscheinlich für den Rest der Woche hat er dann wieder Reis gegessen mit Linsen. Ist auch gut, aber ja, so das Chicken haben wir schon sehr genossen, oder? Also seid großzügig in eurer Gastfreundschaft. In unserer Kultur ist dieses Verständnis verloren gegangen, dünkt es mich, dass man in der Gastfreundschaft das Beste teilt, das man hat. Dem Gast Anteil gibt am besten, was man hat. Das habe ich auch in Kirgisistan erlebt. Dort, als wir auch auf einem Trekking unterwegs waren, nach 6 oder 7 Tagen, schon ziemlich ausgehungert, kamen wir bei Hirten vorbei, die hatten dort ihre Jurte, das sind diese Zelthäuser, oder? Und die haben gerade eine Ziege geschlachtet und die haben gesagt, habt ihr Hunger? Ja, sehen wir so aus? Ja, okay, komm. Die haben uns reingebeten, die Leber war schon gut, der Ziege, die durften wir schon essen. Sie sagen, bleib doch noch etwas länger bei uns. Dann hat der Kollege, der die Kultur kennt, gesagt, los, jetzt müssen wir langsam gehen, sonst bekommen wir den Ziegenkopf. Weil der Ziegenkopf, das ist in Kirgisistan ein Zeichen der Ehrerbietung für Gäste. Das ist das beste Stück. Das bekommen die Gäste. Okay, aus unserer Perspektive vielleicht nicht unbedingt das Beste, aber da haben wir gesagt, okay, wir müssen leider weiter, wir haben noch einen weiten Weg. Sie wollten uns auch noch die Spare Ribs geben, der Ziege, für den weiteren Weg. Wir sahen wohl echt schon ausgehungert aus, aber auch da, die haben alles geteilt mit uns, einfach so. Unglaublich. Solche Erlebnisse, das hat mich sehr bewegt. Und auf diesen Reisen habe ich gelernt, was Gastfreundschaft bedeutet. Gastfreundschaft erwartet keinen Lohn. Jesus spricht auch davon in Lukas 14. Er sagt, ladet die Armen ein, die Verkrüppelten, die Blinden, die es euch nicht vergelten können. Und dann werdet ihr in der Auferstehung der Gerechten reichen Lohn empfangen. Das ist Gastfreundschaft. Und Gaius wird gelobt für diese Gastfreundschaft, die er lebt, die er umsetzt. Und das ist eine große Sache, denn so werden wir Mitarbeiter an der Wahrheit. Johannes sagt, wow, das ist ein Riesenprojekt Gottes, das er hat, die Welt zu erfüllen mit der Wahrheit des Evangeliums. Und wenn du gastfreundlich bist, dann wirst du zum Mitarbeiter an diesem gewaltigen Projekt. Das ist weltumspannend und über alle Zeiten. Ha, möchtest du da nicht mitarbeiten? Hey, das ist eine geniale Sache. Du kannst deinen Teil dazu beitragen. Sei es durch Gastfreundschaft, sei es, indem du selber Zeugnis gibst vom Evangelium in Wort und Tat. Was für eine herrliche Berufung, Mitarbeiter an der Wahrheit zu sein. Darum ist auch die Unterstützung der Mission ein so zentrales Anliegen im Reich Gottes. Und ich danke dir, Michi, für die Arbeit im Missionsteam, dass ihr da immer wieder auch den Blick von unserem Leben in die ganze Welt hinein öffnet. Johannes geht aber noch weiter. Er hat auch eine Sorge. Kinder bringen auch Sorgen. Jetzt geht es nicht weiter. Kannst du eine Folie weitermachen, bitte? Danke. Johannes erwähnt auch ein negatives Beispiel. Er hat gehört von Diotrephes, der lebt nicht in Wahrheit und Liebe. Johannes muss es ansprechen. Er merkt, da ist etwas nicht gut. Diotrephes, er beschreibt ihn als einen, der gerne der Erste sein möchte. Und um dieses Ziel zu erreichen, setzt Diotrephes auf allzu menschliche Verhaltensweisen. Er lehnt die Autorität des Johannes ab. Er redet sogar schlecht über ihn. Er lästert. Er nimmt die wandernden Evangelisten nicht auf und er verbietet es den Leuten in seiner Gemeinde, diese aufzunehmen. Und er droht ihnen sogar an, sie aus der Gemeinde auszuschließen. Also der ist heftig am Intrigieren. Oder seine Muskeln am Spielen lassen bezüglich seiner Autorität. Wir wissen nicht genau, was er für eine Stellung hat in der Gemeinde, aber er hat offensichtlich Einfluss. Er ist in einer leitenden Position, so wie es scheint, oder dann leitet er einfach aus dem Hintergrund. Wie auch immer, wir sehen, für Leitungspersonen und Positionen ist der Charakter ganz entscheidend. Diotrephes, der mag vollkommen rechtgläubig sein in seinem Bekenntnis. Doch wir sehen hier, dass er in der Praxis etwas anderes auslebt. Und so sehen wir hier die Wichtigkeit der Verbindung von Theologie und dem Leben. Johannes hat uns ans Herz gelegt, es ist so wichtig zu glauben, dass Jesus als Messias Mensch geworden ist. Und hier sehen wir einen Aspekt davon, warum das so wichtig ist, denn aus dieser Menschwerdung, dieser Selbsterniedrigung von Jesus, da lässt sich einiges über seine Herrschaftsprinzipien ableiten, wie er regiert als König. Heute ist Palmsonntag. Am Palmsonntag ist Jesus in Jerusalem eingezogen. Und wie ist er eingezogen in Jerusalem? Kannst du weiterklicken? Juble laut, Tochter Zion, jauchze. Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen. So ist Jesus in Jerusalem eingezogen. Nicht auf einem Schlachtross mit Fanfaren und Trompeten, sondern demütig und auf einem Esel reitend. Und was sind die Prinzipien seiner Herrschaft, seiner Regierung? In Markus 10 erklärt Jesus, wie er leitet. Jesus sagt zu ihnen, den Jüngern, ihr wisst, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken sie und ihre Großen setzen ihre Macht gegen sie ein. Das sehen wir in der Welt tagtäglich. Unter euch aber sei es nicht so, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. In Jesus haben wir das vollkommene Vorbild dienender Leiterschaft. Vergleiche diese Verse mit dem Verhalten von Diotrephes, wie es Johannes schildert. Das ist das pure Gegenteil. Dieser spielt sich auf, stellt sich selbstherrlich in die Mitte, will der Erste sein. Und Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, der sei der Diener aller. Und weißt du, warum Johannes so scharf reagiert auf das Verhalten von Diotrephes? Er kennt es nur selber sehr gut, weil er früher genau gleich gestrickt war. Was geht dieser Lehre Jesu voraus? Es ist der Wunsch des Jakobus und Johannes, die zu Jesus kommen und sagen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, worum wir dich bitten. Und Jesus fragt, ja, was soll ich denn für euch tun? Und sie sagen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen werden in deiner Herrlichkeit. Sie wollen die Größten sein. Und dann sagt Jesus, Freunde, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Denn um groß zu sein, müsst ihr euch selber erniedrigen und dienen. Das ist dann die Antwort von Jesus. Wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller. Schau, Jesus, der siegreiche und gerechte König, er kommt zu dir, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um dir zu dienen und sogar sein Leben hinzugeben als Lösegeld. Und das ist der Kern des Evangeliums. Das ist ja gerade deswegen eine gute Botschaft, nicht weil wir Gott dienen müssen, um irgendetwas bei ihm zu verdienen, etwa Gnade, Barmherzigkeit oder sein Wohlwollen. Nein, er will uns zuerst dienen. Gestern Abend vor der Jugi, da habe ich zwei junge Menschen getroffen vor dem Eingang unserer Gemeinde. Ich habe sie gefragt, ob sie auch reinkommen wollen. Sie sagten, nein, wir warten, bis es dunkel ist, dann können wir essen gehen. Da habe ich gedacht, ah, ihr seid Moslems, ihr haltet den Ramadan. Ja, genau. Ich habe sie gefragt, es ist aber eine strenge Sache, so zu fasten, oder? Den ganzen Tag, erst noch während der Arbeit. Wieso macht ihr das? Ja, um uns die Gnade Gottes zu verdienen, die Vergebung unserer Sünden. Das hat mir der junge Mann gesagt, so, ich habe Sünden in meinem Leben, ich hoffe, Gott wird sie mir vergeben, wenn ich jetzt faste, wenn ich das mir verdiene. Dann habe ich gefragt, okay, einen Monat fasten für 11 Monate Sünden in deinem Leben ist noch anspruchsvoll, oder? Meinst du, dass du das schaffst? Hat er gesagt, ja, ich hoffe es, ja, aber ist tough, oder? Ich habe Erbarmen gehabt mit diesen zwei jungen Moslems, oder? Sich so die Gnade Gottes verdienen zu müssen, wow, das ist anstrengend. Und ist es überhaupt möglich? Du bist dir dann nicht sicher, ob es reicht. Ob du genügend gute Taten hast, um die schlechten aufzuwiegen. Wow, doch unser Herr Jesus ist gekommen, um uns zuerst zu dienen, um uns zu erlösen, freizukaufen aus dieser Schuld. Der Richter ist zum Anwalt geworden. Wir müssen nicht mehr zittern, ob es reicht. Nein, wir dürfen das annehmen, die Gnade, weil er uns gedient hat und sein Leben stellvertretend hingegeben hat an deiner Stelle. Hast du dir von Jesus dienen lassen? Hast du das zugelassen, dass er so nahe kommt, dass dein Herz verändert wird, so wie das des Johannes? Ja, wo stehst du? Schau, Johannes erstellt uns heute zwei Beispiele vor Augen. Ein nachahmenswertes und eines, das wir vermeiden sollten. Einerseits Gaius mit seiner dienenden, mit seiner gastfreundlichen, unterstützenden Haltung, der sich voll ins Reich Gottes und in die Ausbreitung des Evangeliums investiert. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Selbstherrliche, der Schlechtredende, der andere Ausschließende, Diotrephes, dem es darum geht, sein eigenes Reich zu bauen. Geliebter Freund, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Wo stehst du? Schau, in Vers 12, da lobt Johannes den Demetrius. Oh, jetzt bin ich schon eins zu weit. Da lobt er den Demetrius, er empfiehlt ihn. Interessanterweise erfahren wir nicht, was Demetrius Gutes macht. Und das gibt uns die Chance, diesen Vers zu nehmen und den Demetrius mal rauszunehmen aus dem Vers. Und da kannst du deinen eigenen Namen einsetzen. Nimm das mit als Herausforderung, diesen Vers persönlich auf dich anzuwenden. Und vielleicht kannst du einen Freund fragen, eine Freundin, einen väterlichen Bruder oder auch ja, eine mütterliche Glaubensschwester. Was würdest du mir für ein Zeugnis ausstellen? Könntest du mich empfehlen, so wie Johannes den Demetrius empfiehlt? Siehst du Wahrheit und Liebe in meinem Leben? Oder gibt es auch etwas, das du kritisch siehst? Etwas, das korrigiert werden sollte? Etwas, das durch die Gnade Gottes verändert werden sollte? Wie bei Diotrephes. Johannes hat uns geschickt den Spiegel vorgehalten. Mit Gaius ermutigt er auch uns, Gutes zu tun, gastfrei zu sein. Und mit Diotrephes ermahnt er auch uns, nicht selber herrschen und der Erste sein zu wollen, sondern zu dienen und den anderen höher zu achten als sich selbst. Was siehst du, wenn du in diesen Spiegel blickst? Wenn du nun merkst, dass mit der dienenden Haltung, das ist gar nicht so einfach. Jeder von uns hat ja sein Reich, sein Bereich, sein Verantwortungsbereich, in dem er leitet. Er ist größer oder kleiner, das spielt gar keine Rolle. Aber wenn darin jemand mich stört, mich nervt, dann wird es so richtig mühsam, oder? Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält. Oder wenn ich gastfreundlich zu sein versuche. Wenn dies aber nicht gewürdigt wird. Oder schlimmer noch, wenn es ausgenutzt wird. Oh, dann ist es mit meiner Dienstbereitschaft bald zu Ende. Dann merke ich, das wird richtig schwierig dann. Ja, wie soll ich reagieren? Uff, schwierig. Aber ich möchte dich einladen, dann an den Tisch zu kommen, den Jesus bereitet hat seinen Jüngern, als sie das letzte Passamal gefeiert haben, und dir von Jesus dienen zu lassen. Lass dir von ihm die Füße waschen, den Dreck deines verletzten Stolzes, deines Hungers nach Anerkennung. Du bist doch sein geliebtes Kind. Und er, wenn wir ihm Sorge bereiten, was macht er dann? Dann kommt er und dient uns. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um uns zu dienen, um dir die Füße zu waschen. Ja, er hat sogar sein Leben für dich hingegeben, damit du Frieden mit Gott haben kannst. Ja, wir können Frieden mit Gott haben. Er deckt unsere Schuld zu, unsere Sünden. Und er macht uns ganz rein. Er bringt unser Herz zurecht. Und so sendet er uns wieder in diese Welt voller Konflikte hinein. Und auch in diese Konflikte hinein. Und Beziehungen, ja, Beziehungen sind immer auch schwierig. Sie bereiten uns Freude und sie bereiten uns Sorgen. Aber in diese Beziehungen hinein spricht Johannes zum Schluss den Frieden. Friede sei mit dir. Und diesen Frieden wünsche ich dir. Und wenn ein solcher Konflikt da ist, sprich ihn direkt an, wie es auch Johannes mit Diotrephes vorhat. Nicht nur über jemanden sprechen, sondern direkt mit ihm. Johannes will hingehen und es klären. Das bringt echten Frieden. Friede sei mit dir. Ich möchte beten. Herr Jesus, lass uns immer mehr in diese dienende Haltung hineinwachsen, die du vorgelebt hast. Ich danke dir, dass du nicht gekommen bist, um dir dienen zu lassen, sondern dass du gekommen bist, um zu dienen und um dein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Du hast uns die Erlösung gebracht und ich danke dir. Ja, du hast uns vollkommen reingewaschen, alle Sünden vergeben, uns gerechtfertigt und geheiligt und wir dürfen als deine Kinder Gemeinschaft haben mit dir an deinem Tisch. Und ich danke dir, dass du jeden Tag bereit bist, uns auch die Füße zu waschen. Und so bitte ich dich, dass du unsere Herzen veränderst, dass du mich selbst großzügig und gastfrei machst, damit ich all das Gute, das ich doch einfach von dir empfangen habe, weitergeben kann. Verändere uns, dass wir so wie Gaius gastfrei und großzügig sein können. Und wenn unser Herz hart ist und wir merken, es ist so schwierig zu dienen, dann bitte ich dich um eine dienende Haltung. dass wir unserem Nächsten dienen können und so in Liebe und Wahrheit leben können. Danke, Jesus, für dein Vorbild, ja, wie du uns gedient hast und für deine Erlösung und dass die uns frei macht, deine Liebe und Wahrheit in unserem Leben konkret sichtbar werden zu lassen. Amen.